bin sehr verbunden mit dieser Gemeinde von ihren Anfängen an. Ich bin jetzt im vierten oder fünften im Februar hier. Im sechsten. Oder wer bietet mehr? Sechsten, ja. Ich finde es eine gute Einrichtung. Kann man den Hall ein bisschen wegnehmen? Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich Leute, die zum ersten Mal hier sind, bei dieser Februarkonferenz. Darf ich mal fragen, ob das jemand ist? Gut, dann sage ich doch noch so ein paar Sätze zu meiner Person. Ich bin also gebürtiger Westfale, im östlichsten Teil dieses alten Westfalen geboren. Heute gehört das ja zu Nordrhein-Westfalen an der Weser. Habe dort meine Schule hinter mich gebracht, habe dann auch da noch in Westfalen, also in Bethel bei Bielefeld angefangen zu studieren, Theologie zu studieren. Habe dann später noch Soziologie dazugenommen, war dann über 10 Jahre in Bayern, genauer gesagt in Franken, das ist sehr wichtig. Diese Unterscheidung ist nicht nur akademisch, die ist praktisch auch gut. Man kriegt das in den ersten Tagen oft erzählt, wenn man ich war erst in Mittelfranken, in Erlangen, um genau zu sein, und dann in Unterfranken, später Pfarrer der Landeskirche. Ich habe dann 25 geheiratet und wir haben 2 erwachsene Söhne, der älteste ist 40 und der Jüngere ist 37. Der Jüngere ist allen, die Lobpreismusik singen oder vervielfältigen, seit Jahren bekannt, weil er viele Lieder komponiert hat und Produzent ist, die Lieder auch von anderen rausbringt. Meine Frau ist auch sehr musikalisch und singt sehr schön und mein Beitrag ist da eher auf anderen Gebieten. Nein, ich liebe Musik sehr, aber ich bin kein praktizierender Musiker. Seit 1974 leben wir in Hamburg. Ich war 14 Jahre Pfarrer an der Hauptkirche St. Petri. Das ist, wer Hamburg kennt, da in der Nähe des Rathauses, eine große Kirche, die lange einen grünen Turm hatte. Leider ist er inzwischen wieder entgrünt, weil er erneuert werden musste. Aber er wird sicher wieder in einigen Jahrzehnten grün sein. Es ist ja so ein Belag, wie ihr vielleicht wisst. Und in dieser Kirche haben wir eine Erweckung erlebt, die in Hamburg um sich griff und die auch über Hamburg hinaus strahlte. Und ich werde heute noch von Leuten angesprochen, die sagen, ich war damals an dem Abend auch mal da in der Kirche und habe mir da ein Stück Gottes Segen abgeholt. Dass ich dann Freikirchler wurde, und das ist ja die Wurzel für die Ansgar-Bewegung, das kann man nicht mit einem Satz erklären. Ich will es mal so sagen. Ich glaube, dass das Gefäß Volkskirche von Gott über 1500 Jahre benutzt worden ist, um den Menschen Gutes zu tun. Als ein Gefäß, als eine Form, als ein Rahmen. Und ich glaube, vielleicht glauben das andere auch, dass dieses Gefäß allmählich seine Zeit gehabt hat. Und ich glaube, dass es für viele richtig ist, neue Gemeinden zu gründen, die im Allgemeinen mehr Freiheiten haben. Also ich kann sagen, dass ich auf der einen Seite ganz viel Unterstützung bekommen habe in diesen Jahren in der Volkskirche von meinen Kirchenoberen, erstaunliche Unterstützung und gleichzeitig eine Menge Widerstand. Das war beides da. Meine große Sehnsucht war, dass diese Erneuerung, diese Erweckung, die an unserer Kirche so viele Menschen anzog, die ganze Gemeinde erfassen möge, aber das ist nicht passiert, sondern die anderen Sektoren der Gemeinde haben sich fast hermetisch abgeschlossen und mein Traum war Gemeindeerneuerung, die ganze Gemeinde muss erfasst werden von so einem Segenstrom und ich habe es auch in anderen Teilen Deutschlands nicht entdeckt, dass es wirklich geschehen wäre und deswegen haben wir dann 1988 die Ansgar-Kirche gegründet, haben uns aber zu wenig klar gemacht, dass der heilige Ansgar den Hamburgern sehr vertraut ist, aber schon den Kasselern, den Göttingern, gar nicht zu reden von den Wetzlarern oder Gießenern, nicht so vertraut ist. Also im Hessischen kennt man den Bonifatius, kennt ihr den Siegen auch? In Gießen auch? Bisschen. und im Unterfranken kennt man den Kilian und so gibt es diese, also Ansgar war ein Missionsbischof in Bremen und Hamburg, der den Norden Europas versucht hat zu missionieren im 9. Jahrhundert und der hat uns inspiriert, uns nach ihm zu nennen, als Ausdruck der Verbundenheit mit der ganzen Christenheit. Das war an die Zeit der ungeteilten Kirche, das war das 9. Jahrhundert, wo der lebte. Und auch als Verpflichtung zu einer missionarischen Existenz. Europa muss heute neu evangelisiert werden, das Alte ist verbraucht sozusagen, die Substanz. Außerdem war er Charismatiker, hatte die Gabe von Visionen und soll wohl auch Kranke geheilt haben. Also das ist schon ein interessanter Mann gewesen. Und der ist für uns so ein bisschen Leitbild geworden. So, ich lebe also jetzt seit über 30 Jahren in Hamburg, in dieser großen, schönen Stadt, fühle mich da wohl und freue mich, dass es mit der Ansgar-Bewegung, die ist noch immer nicht sehr groß, weitergeht, dass eine neue Generation nachkommt, dass Veränderungen passiert sind. Das wollte ich euch als Vorspann sagen, das wird jetzt in den Bibelarbeiten nicht mehr vorkommen, das Thema Ansgar. Es gibt in der Tat noch wichtigere Themen als Ansgar. Aber es ist nicht ganz unwichtig, wo jemand steht und wo jemand herkommt. Ich will vielleicht dazu sagen, dass ich im Vorstand der Hamburger Allianz bin, dass wir versuchen, Einheit mit allen zu leben, die Jesus lieben, wirklich auch konkret zu leben und dass ich weiterhin gute Freunde in der Landeskirche habe, die mit Treue und unter Leiden zum Teil ihren Weg dort gehen, um Jesus zu dienen und Menschen für ihn zu gewinnen. Also es ist nicht so, dass ich die Brücken da mutwillig abgebrochen habe, das wäre ein Zeichen von Unbrüderlichkeit und mangelnder Einheit, sondern das geht schon weiter und wenn jemand der katholischen Kirche angehört und Jesus liebt und kennt, dann bin ich mit dem verbunden und wenn er etwas schräg ist, dann ist er etwas schräg, vielleicht bin ich auch in mancher Hinsicht schräg für die wieder. So viel mal, das muss jetzt nicht auf den Mitschnitt kommen, aber für euch so zum Hören vielleicht nicht ganz verkehrt. Es geht in diesen Stunden von heute Abend bis Sonntagvormittag um Vollmacht. Genauer gesagt um Wachsen in der Vollmacht. Und ich werde diesen Abend dazu benutzen, diesen Fachbegriff etwas zu klären. Ich glaube, das lohnt sich. Es lohnt sich, glaube ich, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich Vollmacht? Dass man ein Wort oft gebraucht, heißt ja keinesfalls, dass man es auch richtig im vollen Sinne versteht. Und ich möchte dazu eine Geschichte heranziehen, die ihr vermutlich alle kennt. Matthäus Evangelium Kapitel 8, Vers 5 bis 13. Als Jesus hierauf nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn mit den Worten, Herr, mein Bursche liegt gelähmt bei mir zu Hause da nieder und leidet schreckliche Schmerzen. Jesus antwortete ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber entgegnete, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach trittst. Nein, gebiete nur mit einem Wort, dann wird mein Diener gesund werden. Ich bin ja auch ein Mann, der unter höherem Befehl steht und habe Mannschaften unter mir. Und wenn ich zu dem einen sage, geh, so geht er. Und zu dem anderen, komm, so kommt er. Und zu meinem Diener, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sagte zu seinen Begleitern, wahrlich, ich sage euch, in Israel habe ich bei niemand solchen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zum Mahl niederlassen. Aber die Söhne des Reiches werden in die Finsternis draußen hinausgestoßen werden. Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein. Zu dem Hauptmann aber sagte Jesus, geh heim, Wie du geglaubt hast, so geschehe dir. Und sein Diener wurde zur selben Stunde gesund. Amen. Vordergründig ist dies eine Heilungsgeschichte. Ein Mann bittet für seinen Diener um Heilung und Jesus übt eine Fernheilung aus. Im eigentlichen Sinne ist es aber eher eine Lehrerzählung. Ein Offizier versteht das Geheimnis Jesu. In wenigen Sätzen umreißt er das Geheimnis Jesu. Und Jesus fühlt sich von diesem Offizier so verstanden, dass er von seinem Glauben redet, von einem ungewöhnlichen Glauben, von einem Glauben, den er in Israel so in dieser Art noch nie gefunden habe. Was macht dieser Offizier, was macht dieser Hauptmann? Er erklärt, was Vollmacht ist. Und mir scheint, wenn ich dieser Spur folge, dass Vollmacht zwei Komponenten hat, zwei Aspekte. Das eine, Vollmacht ist empfangene Macht, erhaltene Macht, delegierte Macht. Vollmacht besitzt jemand nur, wenn ein anderer sie ihm gegeben hat. Ihr könnt sagen, das ist doch ganz selbstverständlich, aber das ist für das Verständnis von Vollmacht sehr wichtig. Also, ist das immer wieder so deutlich bei der kleinen, zierlichen Polizistin, die vielleicht 22 Jahre alt ist und die steht plötzlich vor einem 2-Meter-Mann, der so die Figur eines Catchers hat. Und dieser 2-Meter-Mann mit der Figur des Catchers nimmt entgegen, was diese kleine Polizistin ihm sagt. Sie sagt ihm, halten Sie mal an, steigen Sie mal aus, darf ich mal Ihre Papiere sehen. Und dann wird sie sehr ernst und er versucht es mit seinem Charme, aber da ist nichts zu machen. Er muss zahlen oder er muss anhalten oder er muss ins Röhrchen blasen, weil die kleine Polizistin nämlich eine Uniform trägt. Würde sie ihm irgendwo privat begegnen, würde er vielleicht gar nicht hingucken. Aber jetzt hat sie eine Uniform an und damit ist sie Vertreterin der Innenbehörde oder des Innenministeriums, jedenfalls der Rechtsgewalt. Und sie kann ihm Befehle erteilen, sie kann ihm in sein Leben hineinreden. Warum? Weil sie Vollmacht hat. Man hat sie ihr übertragen. Nochmal, das liegt nicht an der Intelligenz der kleinen Polizistin, an ihrer Körpergröße, hatte ich schon gesagt, liegt es nicht. Es liegt nicht an ihrem Stimmvolumen, es liegt nicht an ihrer Ausbildung, es liegt darin, dass sie Vollmacht hat. Die Vollmacht wird in diesem Fall, nicht in allen Fällen, ausgewiesen durch ihre Uniform. Oder nehmen wir den Gerichtsvollzieher, ein unangenehmes Thema, der nun also Pfändungen vornimmt. Der kann das, der hat Vollmacht, der kann in die Wohnung hinein und muss hineingelassen werden, um noch Dinge zu tun, die für die Betroffenen so unangenehm sind, weil er Vollmacht hat. Oder nehmen wir die sogenannten Bevollmächtigten bei Unternehmen. Sie können für die Firma etwas tätigen. Und das wird nun hier also deutlich bei dem Offizier. Er ist Hauptmann, ist also nicht in der Hierarchie ganz oben. Er steht unter Autorität. Man hat ihm seine Autorität verliehen. Er trägt auch eine Uniform. Nicht jeder, der eine Uniform trägt, ist deswegen schon bevollmächtigt, aber er trägt auch eine Uniform. Nehme ich zumindest an. Jetzt habe ich was schnell behauptet. Ich weiß gar nicht, ob römische Soldaten Uniformen hatten. Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall hat er Vollmacht. Das sagt er ja auch. Ich stehe unter höherer Autorität, unter höherem Befehl. Und nun kann er also erwachsenen Männern Befehle erteilen und die müssen sich danach richten. Das ist das eine, was zur Vollmacht zu sagen wäre. Vollmacht ist empfangene Autorität, empfangene Macht. Und das zweite ist, Vollmacht ist effektive Macht. Wenn die Polizistin dich anhält, dann wirst du halten. Du wirst nicht mit ihr diskutieren, während sie an der Seite neben dir herfährt. Du wirst nicht im offenen Fenster sagen, lass mich bitte in Ruhe, ich möchte jetzt nicht. Sondern sie hat die Macht, dich zum Anhalten, gegebenenfalls zum Aussteigen, gegebenenfalls zum Pusten in das Röhrchen oder was immer es ist, zu zwingen. Noch deutlicher wird mir das bei dem Hauptmann. Der gebraucht ja hier genau die Sprache, die bis heute für das Militär typisch ist. Das sind kurze, knappe Befehle. Gewehr über! Und so weiter. Er sagt hier, komm, geh und tu das. Er nennt drei solche Befehle. Ich weiß nicht, ob ihr alle Sympathisanten des Militärs, also alle von der Notwendigkeit von Soldaten überzeugt seid. Ich will das mal völlig offen lassen. Wir müssen das heute Abend nicht klären. Nur, wenn es eine Armee gibt und wo es eine Armee gibt, da gilt Gehorsam. Wenn die da auf dem Kasernenhof also angetreten sind und einer sagt, nö, ich stelle mich da so hin und stelle mein Gewehr auf den Boden, da würde was passieren. Da würde dieser Mann wahrscheinlich rot anlaufen, der Unteroffizier, und würde sagen, völlig, ich will es nicht vormachen. Es gibt keine Diskussionen beim Militär. Es kann sie nicht geben und es darf sie nicht geben. Und je mehr der Kriegsfall gegeben ist, umso weniger ist Raum für Diskussion. Man kann hinterher in der Freizeit beim Glas Bier diskutieren, auch mit seinem Chef. Aber im Dienst gibt es keine Diskussion. Es gibt nur Befehle und es gibt Ausführung. Jedes Militär der Welt würde sich selber zersetzen, wenn der kleine Soldat sagen würde, ich habe jetzt keine Lust, ich möchte mal mit Ihnen diskutieren, warum soll ich das jetzt machen? Und ich finde es so interessant, dass gerade dieses Modell, dieser Lebensentwurf eines militärischen Daseins hier als Verständnishilfe gilt, um zu deutlich zu machen, was Vollmacht ist. Und das ist das Zweite. Vollmacht ist effektive Macht. Vollmacht bedeutet, die Dinge geschehen, sie passieren wirklich. Das Wort wird ausgesprochen und eine Veränderung tritt auf der anderen Seite ein. Einer setzt sich in Bewegung oder er hört auf zu laufen, er legt sich flach auf den Boden, wenn es sein muss, oder er steht auf, er schweigt oder er brüllt irgendeine Begrüßung oder er singt ein Lied. Beim Marschieren natürlich. Vollmacht liegt dann vor, wenn dem gesprochenen Wort sofort Taten folgen. Und das vollmächtige Wort ist ein Wort, das neue Realität schafft. Und ihr spürt jetzt vielleicht schon nach und nach, wie sehr das die geistlichen Dinge berührt. Wenn also ein Pastor eine sogenannte Predigt hält und dort seine Ansichten über unsere Gesellschaft kundtut und dann auch noch einige Ermahnungen an die Gemeinde loslässt, dass man sich mehr um seine Mitmenschen kümmern sollte und die Leute nicken, dann ist es vielleicht keine vollmächtige Predigt gewesen. Ein sehr kantiger Prediger, der im Osten Deutschlands sehr bekannt war und immer noch ist, Theo Lehmann, hat neulich gesagt, nach einer Predigt sollte es zwei Fragen geben. Erstens, haben sich Leute bekehrt? Zweitens, haben sich Leute beschwert? Wenn keins von beiden passiert ist, taugt dir die Predigt nichts. Das heißt, es kommen Reaktionen heraus. Die Leute sitzen nicht da und sagen, noch 3 Minuten, jetzt hat er schon 10 Minuten gepredigt, 12 Minuten ist so die gewöhnliche Länge. Jetzt muss ich noch ein paar Minuten aushalten, dann habe ich das auch hinter mir. Das vollmächtige Wort ist ein Wort, das zur Veränderung Anlass gibt. Und sie gehört dazu. Wenn Veränderung nicht passiert, wenn Menschen nicht fröhlich werden, die vorher traurig waren, gehorsam werden, die vorher ungehorsam waren, ermutigt werden, die vorher entmutigt waren, dann war keine Vollmacht da. Jesus besitzt Vollmacht. Und für Jesus gilt dieses Wort Vollmacht im gleichen Sinne, wie ich es eben gebraucht habe. Es ist eine Vollmacht, die ihm verliehen wurde. Ich komme gleich drauf. Und es ist eine Vollmacht, die sich auswirkt. Wenn Jesus auftritt, wenn er spricht, wenn er handelt, dann verändern sich die Dinge. Lass uns mal aufschlagen, bitte, Matthäus 28, das Ende des Evangeliums. Am Ende des Matthäus-Evangeliums steht nicht etwa der Taufbefehl, wie manche formuliert haben, sondern ein Missionsbefehl, zu dem dann auch die Taufe gehört. Der Hauptsatz ist, geht hin und macht zu Jüngern. Geht hin und macht zu Jüngern, und zwar alle Völker. Aber vor diesem Befehl steht eine Aussage, eine Tatsachenaussage. Und die Tatsachenaussage lautet, mir ist gegeben, nach Luthers berühmter Übersetzung, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wörtlich heißt es, es wurde mir gegeben, von wem? Von Gott. Das ist das hebräische Passivum Divinum, also das göttliche Passiv. Wir werden übersetzen, Gott hat mir gegeben. So, das wäre die deutsche Übersetzung. Gott hat mir gegeben alle Vollmacht. Da steht das Wort von Vollmacht, Exousia. Gott hat mir gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Wann hat Gott mir die gegeben? Wann hat Gott Jesus alle Vollmacht verliehen? An Ostern. Er hat ihn nämlich aus der Totenwelt herausgerissen und hat ihm den Platz an seiner Rechten gegeben. Wir feiern das meistens am Himmelfahrtstage, aber im Neuen Testament gehört das zu Ostern, ist ein Teil von Ostern. Die Erhöhung des gehorsamen Sohnes, der sich erniedrigt hatte. Gott hat mir gegeben alle Gewalt. Jesus hat sich diese Gewalt nicht genommen, sie wurde ihm verliehen von seinem himmlischen Vater. Denn der Vater, so sagt Jesus, ist größer als ich. Und das ist der Grund für die Mission, den das Neue Testament uns nennt. Nicht damit die armen Menschen nicht in die Hölle kommen, müssen wir ihn predigen, sondern damit Jesus die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Deswegen müssen wir sie zu Jüngern machen. Es ist wirklich sehr, sehr missverständlich zu sagen, wir müssen die Leute missionieren, damit sie nicht in die Hölle kommen. Wenn wir es nicht tun, kommen sie in die Hölle. Was für eine eigenartige Theologie. In der ganzen evangelikalen Welt ist sie verbreitet. Ist ja aber deswegen schon biblisch. Nein, mir wurde gegeben alle Gewalt im Himmel. Deshalb geht in alle Welt und macht zu Jüngern. Damit der erhöhte Jesus die Ehre bekommt, die ihm seit Ostern zusteht. Deswegen findet Mission statt. Und diese Gewalt, ich sage es noch einmal, diese Vollmacht hat er sich nicht geraubt, er hat sie sich nicht unter den Nagel gerissen, er hat nicht ehrgeizig ihr nachgejagt, sie wurde ihm geschenkt vom Vater, gegeben, verliehen. Gott hat mir gegeben alle Exousia im Himmel und auf der Erde. Aber, nun gehe ich einen Schritt weiter, auch der irdische Jesus hatte schon Exousia, wie das ganze Matthäus-Evangelium, aber auch die anderen Evangelien zeigen. Und auch diese Vollmacht war ihm verliehen. Gott hatte sie ihm anvertraut. Gott hatte ihn mit seiner Taufe am Jordan berufen und hatte ihn in seinen Dienst gestellt, hatte ihm Vollmacht anvertraut, den Geist anvertraut, damit Vollmacht anvertraut. Jesus konnte nichts aus sich selbst heraus tun. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Wir haben manchmal die Vorstellung, er war ja Gottes Sohn und er war ja deswegen allmächtig und hat ja diese Allmacht mit auf die Erde heruntergeholt. Er hat sie eben zeitweise nicht gebraucht, er hat sie versteckt. Aber wenn er konnte und wollte, hat er sie hervorgeholt. Ihr werdet diese Theologie im Neuen Testament nicht finden, dass Jesus die Allmacht besaß in seiner Erdenzeit. Er war der Sohn Gottes. Er war der sündlose Sohn Gottes. Er war der geliebte Sohn Gottes. Er war der beauftragte Sohn Gottes. Aber er war nicht der allmächtige Sohn Gottes in seiner Erdenzeit. Er entäußerte sich seiner Macht, sagt das Neue Testament. Was er als der Messias Israels, als der Sohn Gottes tat, empfing er immer neu vom Vater. Was ich den Vater tun sehe, das tue ich. War in einer absoluten Abhängigkeit vom Vater und alles, was er tat, tat er aus Vollmacht. Nicht aus eigener Machtvollkommenheit, sondern aus Vollmacht, die ihm verliehen war. Auch der irdische Jesus lebte aus Vollmacht. Und das andere ist deutlich, wohin immer er kam, wann immer er den Mund auftat, geschah Veränderung. Das ist nun wirklich fraglos. Wie äußerte sich die Vollmacht Jesu? Nun, sie hatte verschiedene Seiten. In der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, findet sich am Ende eine Zusammenfassung, nämlich in Kapitel 7, Vers 28, da heißt es, als Jesus diese Rede beendet hatte, waren die Volksscharen über seine Lehre ganz betroffen. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Was könnte das denn heißen? Vollmacht im Bereich der Lehre. Die Bergpredigt ist Lehre, Belehrung. Was könnte Vollmacht an dieser Stelle bedeuten? Ich würde sagen, es bedeutet, dass die Menschen von der Wucht und von der Wahrheit dessen, was Jesus sagte, angerührt, betroffen wurden. Die Schriftgelehrten versteckten sich hinter anderen Autoritäten, wie Rabbi so und so gesagt hat. Jesus sagte, ich aber sage euch. Und wenn die Menschen ihn reden hörten, wenn sie hörten, wie er das Gesetz, das Alte auslegte, standen sie vor einer unmittelbaren Offenbarung der Autorität Gottes. Gott sprach durch Jesus. Das will ich, das ist mein Wille, sagte Gott durch Jesus. Und die Zuhörer konnten sich dem ganz schwer entziehen. Sie konnten nicht sagen, das ist eine Meinung. Was will dieser ungelernte Theologe? Der hat kein Studium wie unsere Schriftgelehrten hinter sich gebracht. Sondern sie spürten, sie standen vor dem Anspruch Gottes. In der Lehre, die Jesus an sie richtete. Das war ein Bereich, in dem Jesus Vollmacht hatte. Ein anderer Bereich war der Bereich der Sündenvergebung. Wir lesen in Matthäus 8 davon, dass Jesus einen Mann heilte. Wir lesen in Kapitel 9 davon, wollte ich sagen. Hätte ich beinahe gesagt, wollte ich sagen. Am Anfang von Kapitel 9 in den Versen 1 bis 8 von der Heilung des Gelähmten, ihr kennt die Geschichte, so glaube ich alle, von diesem Mann, der durch eine Tragbare hereinkam, durch das Dach hereinkam. Jedenfalls hat Jesus ihn als allererstes diesem Mann Vergebung zugesprochen. Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist eine verdeckte Sprache. Das heißt, wiederum dieses Passiv. Das Passiv, das Gottes Handeln im Hebräischen umschreibt. Das heißt, Gott vergibt dir jetzt deine Sünden, und zwar durch mich. Dir sind deine Sünden vergeben im Munde Jesu heißt, Gott vergibt dir jetzt deine Sünden durch mich. Und die Hörer wussten ganz genau, das ist ein unglaublicher Anspruch. Wie kann ein Mensch, den wir kennen, den man zum Teil schon ein bisschen länger kennt, wie kann dieser Mensch Gottes Vergebung aussprechen? Wie kann er das in den Mund nehmen? Antwort, weil er Vollmacht hat. Gott hat seine Autorität, Sünden zu vergeben, an Jesus delegiert. Und Jesus kann Gottes Vollmacht, Gottes Kraft wahrnehmen, Gottes Wort reden. Und dann gibt es einen dritten Bereich, in dem Jesus Vollmacht besaß, natürlich besaß, das sind die Zeichen und Wunder. Er hat in ganz großer Zahl Kranke geheilt und Dämonisierte befreit. Er hat es nicht getan, weil er in sich diese Kraft hatte, sondern weil Gott sie ihm anvertraut hatte. Das Reich Gottes, das durch Jesus gekommen war, angebrochen war, das brauchte diese Zeichen. Es gibt kein Reich Gottes, ohne dass Gesundheit um sich greift und die Macht des Teufels zerstört wird. Und Jesus hat das nicht getan in eigener Autorität, sondern in der Autorität Gottes. Und es gibt einen vierten Bereich, in dem Jesus Vollmacht ausgeübt hat. Er rief nämlich Menschen in seine Nachfolge. Er sagte zu Menschen, folge mir nach. Ihr kennt solche Geschichten, wie der Matthäus da vom Zoll weggerufen wird. Zum Beispiel, folge mir nach. Und das haben die Schriftgelehrten nicht gesagt. Die sagten nicht, folge mir nach. Die haben in die Schule eingeladen zum Lernen. Aber Jesus hat gesprochen wie der Gott Israels, der in der Wüste vor dem Volk herging in der Form der Wolke oder der Feuersäule. Folge mir nach. So hat Jesus, indem er so ein gewaltiges Wort sprach, Vollmacht ausgeübt. Das sind die Bereiche, die mir eingefallen sind. Vielleicht gibt es weitere, die ich jetzt nicht vor Augen habe. Vielleicht ist die Liste ja gar nicht vollständig, wenn ich diese vier Bereiche nenne. Also Lehre, Sündenvergebung, Wunder tun und den Ruf in die Nachfolge. Aber sicherlich sind das wichtige Bereiche seiner Vollmacht. Jetzt kommt ein ganz interessanter neuer Punkt, ein für uns sehr wichtiger Punkt, nämlich die Jünger Jesu erhalten nun Anteil an der Vollmacht Jesu. Sie partizipieren an der Vollmacht Jesu. Jesus behält sie nicht ängstlich für sich, sondern er teilt sie aus an die Jünger. Ich habe eben etwas überschlagen, sehr bewusst, weil ich es unter diesem Punkt abhandeln wollte. Als es nun also zu dieser Heilung des Gichtbrüchigen kommt, da heißt es in Kapitel 9, Vers 8, also Matthäus 9, Vers 8, folgendes. Als die Volksmenge das sah, gerieten sie in Furcht und priesen Gott, dass er Jesus solche Vollmacht gegeben hätte. Keine Kritik? Den Menschen steht da. Und das ist ein für mich sehr deutlicher Hinweis, dass hier die Vollmacht Jesu zusammengesehen wird mit der Vollmacht, den er seinen Jüngern gegeben hat. Es wäre gar nicht einsichtig, wenn das hier auf Jesus alleine beschränkt werde, warum hier nicht einfach stände, Jesus die Vollmacht gegeben hat. Steht aber den Menschen. Das heißt, hier ist von Matthäus vorausgesetzt, dass Jesus seine Vollmacht der Sündenvergebung an seine Jünger wiederum delegiert hat, sodass wir sagen dürfen zu einem Schuldigen, dir sind deine Sünden vergeben. Ich weiß nicht, ich habe so viele Beichten in meinem Leben gehört, in der Seelsorge, wie oft ich das Menschen gesagt habe. Ich weiß es nicht, es waren viele hunderte Male, dass ich einem Menschen gesagt habe, deine Sünden sind dir vergeben, genau mit diesen Worten Jesu. Warum nicht? Weil ich das kann. Ich kann einen Rat geben, aber ich kann auch keine Sünden vergeben. Jesus kann Sünden vergeben, weil Gott Sünden vergeben kann. Gott hat seine Autorität an Jesus delegiert und Jesus hat seine Vollmacht zur Sündenvergebung an seine Gemeinde delegiert, sodass die Gemeinde diese Vollmacht weitergeben darf. Und vielleicht sind hier ja Menschen, die einmal sehr schuldig waren, weil sie sich schuldig fühlten oder weil sie sich erkennbar schuldig gemacht hatten und die das in der Seelsorge gehört haben. Dir sind deine Sünden unter Tränen gehört haben, was das ein Wort der Freiheit ist, das hineinreicht in die Tiefe der Schuld und Licht bringt. Jesus teilt seine Vollmacht zur Sündenvergebung mit seinen Jüngern, mit seiner Gemeinde. Dann ist die Rede, das hatte ich gesagt, dass Jesus die Vollmacht der Lehre hat. Aber auch die Jünger sollen lehren. Ich hatte euch an den Missionsbefehl erinnert, Matthäus 28, und ich hatte diesen Teil nicht gelesen, jetzt hole ich das nach. Matthäus 28, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem sie ihr lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Die Jünger setzen die Lehrtätigkeit Jesu fort. Steht hier, Matthäus 28, Vers 20. Und sie tun es in derselben Autorität, in der es Jesus getan hat, weil er in ihrem Wirken wirkt und hinter ihren Worten redet und in ihren Worten spricht. Und dann ein anderer Bereich sind die Wunder Jesu. Davon hatte ich gesprochen, und das ist euch ja längst bewusst gewesen, wie viele Wunder Jesu getan hat in unterschiedlichen Zusammenhängen und in unterschiedlicher Form. Und diese Autorität, Wunder zu tun, hat er ebenfalls an seine Jünger delegiert. Matthäus 10, Vers 1 heißt es. Matthäus 10, Vers 1 heißt es. Er rief dann seine 12 Jünger herbei und verlieh ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sodass sie diese auszutreiben und alle Krankheiten und jedes Gebrechen zu heilen vermochten. Also die Vollmacht, dunkle Mächte auszutreiben und Kranke zu heilen, wird von Jesus an die Jünger delegiert, das ist seine eigene Vollmacht. Genau das hat er getan. Er selbst hat in dieser Weise gewirkt, aber er bezieht seine Jünger in seine eigene Vollmacht ein. Und wenn es um den Ruf in die Nachfolge geht, Jesus sagte, werde mein Jünger und folge mir nach, so machen die Jünger genau in seinem Namen dieses. Ich muss nochmal auf Matthäus 28 kommen. Der Hauptbefehl in Matthäus 28 heißt, macht zu Jüngern. Die berühmte Übersetzung von Martin Luther ist da sehr missverständlich. Da heißt es, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Und das klingt so wie schulet sie, bringt ihnen Erkenntnis bei, erklärt ihnen die Bibel, aber genau das ist nicht gemeint. Im Griechischen steht sehr klar das Wort für Jünger machen. Macht Menschen zu dem, was ihr selber seid. Ihr seid Jünger und sorgt dafür, dass viele Jünger werden. Das ist die Botschaft. Das heißt, ruft sie genauso in die Nachfolge, wie ich die Menschen in die Nachfolge gerufen habe. Jüngerschaft ist ja kein Prozess, der mit dem Kopf stattfindet, sondern man geht hinter Jesus her. Ich vermute, es ist ein bisschen anstrengend, diese späte Zeit, aber ich nähere mich dem Ende. Für heute Abend jedenfalls. Der Kern der Botschaft ist, glaube ich, erhalten geblieben, hoffe ich. Ich glaube, dass ihr das mitgenommen habt, nämlich Vollmacht ist delegierte Macht, empfangene Macht, von einer höheren Autorität zugesprochene Macht. Und Vollmacht heißt, die Dinge bewegen sich, das Wort bewirkt etwas, es kommt nicht leer zurück. Das trifft einen ganz sensiblen Punkt, besonders von denen, die im vollzeitlichen Dienst stehen. Wir sehnen uns danach, dass mehr und mehr und mehr, nachdem wir geredet haben, auch die Antwort kommt. Und zwar eine gute und richtige Antwort. Aber jeder Christ, der seinen Herrn liebt, hat das Problem im Kleinen. Jeder Christ wünscht sich, dass wenn er einem Nachbarn was von Jesus erzählt, dass der wach wird. Jeder Christ wünscht das. Kein Christ hört es gerne, wenn die Leute sagen, ach wissen Sie, das ist gut für Sie, ich merke das. Ich möchte noch einen letzten Punkt sagen, der mir doch wichtig ist, der vielleicht auch etwas zur Entkrampfung hilft. Es gibt nicht nur eine Vollmacht auf einem Gebiet. Das ist mir sehr wichtig zu sagen. Ich habe ja bereits etwas getan schon in den bisherigen Minuten meines Vortrags, um dieses Wort Vollmacht auf unterschiedliche Felder zu beziehen. Das möchte ich noch weiter tun. Weil wir sonst nämlich leicht unter Druck geraten und wenn wir eine ganz bestimmte Art von Vollmacht in unserem Leben nicht wahrnehmen, dass wir dann sagen, wir haben gar keine Vollmacht. Und das finde ich nicht gut. Es gibt zum Beispiel die Vollmacht der evangelistischen Predigt. Eine evangelistische Predigt ist eine Predigt, die die Menschen einlädt, zum ersten Mal grundlegend ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Es gibt Leute, die auf diesem Gebiet ganz besonders gebraucht werden. So wie es auch Leute gibt, die diese Gabe der Evangelisation haben und die sehr schnell und mühelos Leute zum Herrn führen. Die so an jeder Hand 5 Leute haben, wenn ich das bildlich sagen darf, mit denen sie im Gespräch sind. Und wenn sie irgendwo auftauchen, kommen sie ganz schnell und völlig mühelos und locker und ohne Krampf und Herzflimmern und rot anlaufen auf den entscheidenden Punkt. Einer unserer Vikare in der Gemeinde, der noch nicht lange da ist, der hat diese Gabe. Das ist ganz schön, erfreulich. Er erzählt dann manchmal davon, so ganz unbekümmert, als hätte er gesagt, da habe ich mit jemandem Bier getrunken. So spricht er davon, dass er jemanden zum Herrn geführt hätte. Das ist eine Form der Vollmacht. Es gibt die Vollmacht zur evangelistischen Predigt, Verzeihung, zur gemeindlichen Predigt. Die Gemeindepredigt ist die Predigt, die sich an Gläubige richtet, die Gläubige fortführt, die Gläubige wachsen lässt, die sie vertieft in ihrem Weg. Das ist eine andere Vollmacht. Nicht nur der Evangelist hat Vollmacht, auch wen Gott gebraucht, dass er im Gemeindebereich weiter die Fundamente legt und Leute bestätigt im Glauben, ermutigt im Glauben, vertieft im Glauben. Das ist auch eine Vollmacht, eine ganz wichtige Vollmacht. Und das gilt umgekehrt für die nicht im vollzeitlichen Dienst stehen. Wer anderen Christen hilft, etwa im Hauskreis, dass sie wachsen können im Glauben, und der wirklich gebraucht wird, der hat Vollmacht gehabt. Sonst wäre das gar nicht passiert. Es gibt Vollmacht der Prophetie. Es gibt vollmächtige Prophetie. Ich würde sagen, dass es in Deutschland zurzeit nicht so viel davon gibt, oder ich habe es nie gemerkt. Viele Prophetien sind noch nicht von dieser Tiefe, von dieser Durchschlagskraft, von dieser bezwingenden Macht, wie wenigstens ich mir das wünsche. Sie sind eher im Anfängerbereich angesiedelt. Die Gemeinde ist nicht erschüttert, wenn sie sie hört, sondern nickt freundlich und sagt, Dankeschön, das war wieder nochmal gut zu hören. Und man soll die Anfänge nicht schlecht machen, auch nicht durch Ironie, das möchte ich auch nicht. Ich wünsche mir allerdings doch noch eine andere Qualität von Prophetie, als wir im Durchschnitt auch in den Ansgar-Gemeinden haben. Ich denke, das sind Anfänge, die sind positiv zu sehen, aber wir brauchten noch tiefere Botschaften, die auch einmal eine Gemeinde erschüttern, die auch einmal so anrühren, dass die Predigt locker ausfallen kann und keiner fühlt sich dadurch verarmt. Vollmacht in der Prophetie, Vollmacht in der Lehre. Es gibt einen Mangel an Lehre in Gottes Volk. Viele Predigten sind sehr erfahrungsorientiert und geben die Erfahrung des Predigers wieder, verbunden und zusammengehalten durch Bibelstellen. Und manche wünschen auch gar keine Lehre. Sie wollen das gar nicht wirklich. Sie wollen nicht gesunde Lehre. Sie wollen Spaß haben. Aber Die Vollmacht der Lehre ist eine Vollmacht, eine Art der Vollmacht, die Sachen klärt, die sie auf den Punkt bringt, die auch einmal den Nebel zerreißt, die auch einmal sagt, nein, das ist nicht Gottes Wort. Es gibt Moden in der Christenheit, auch Moden in der Verkündigung, Themen, die sich immer wiederholen. Und manchmal muss man dahinter gucken und dahinter klopfen, was ist da biblisch dran und was ist nicht biblisch. Kann man diese Praxis erhalten? Ich will keine Beispiele geben, obwohl das nicht so schwer wäre. Also ich sage nicht, die Vollmacht der Lehre ist die eigentliche Vollmacht, die brauchen wir. Nein, wir brauchen viele Formen der Vollmacht. Aber es ist eine nötige Form der Vollmacht. Gesunde Lehre, wo die Gemeinde nicht sagt, der hat sich seine eigene Theologie zurechtgemacht, sondern das ist offenbar das, was Gottes Wort meint. Vollmacht zu Wundern. Daran denken wir wahrscheinlich in allererster Linie, aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wir haben fast in allen Gemeinden, die sich charismatisch nennen, Erfahrungen mit Wundern, aber manche könnten tiefer gehen. Wir sehen uns danach, dass Leute mit Krebs im Endstadium geheilt werden. Es kommt, wenn ich aufgepasst habe, so gut wie nicht vor zur Zeit. Das andere ist schön. Die geheilten Rückenschmerzen, das ist wunderbar. Und diese kleinen Schritte der Heilung, die sind großartig für den sie betreffen. Aber wir sehen uns nach ganz anderen Dimensionen der Wunder, der Heilung. Das ist ein Bereich der Vollmacht. Es gibt die Vollmacht der Fürbitte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal überlegt habt. Fürbitte ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Dienst im Leib Christi. Gerade weil er im Verborgenen geschehen kann und oft im Verborgenen geschieht, ist er so wichtig. Das sind Regenten des Himmels, die da beten, wenn sie Vollmacht der Fürbitte haben. Und sie beten Menschen hinein in Gottes Reich und beten Gemeinden heraus aus der Lauheit. Es passieren Wunder und man weiß es vielleicht gar nicht, wer es bewirkt hat. Das ist Vollmacht. Wir brauchen vollmächtige Fürbitte. Und in dieser Liste, die wahrscheinlich auch wieder unvollständig ist, wir brauchen Vollmacht der Seelsorge. Wer länger in der Seelsorge tätig ist, der weiß, wie mühsam manches sein kann und wie klein die Schritte manchmal sind, die Leute gehen und wie man sie führen kann. Dass wir vor manchen Fragen doch so stehen und nicht so vorankommen, wie wir wollten, in der Schnelligkeit und in der Tiefe. Es ist großartig, wenn in einem Seelsorgegespräch ein Durchbruch passiert. Davon träumt man. Da gibt es auch Vollmacht. Es gibt vollmächtige Seelsorger. Die sind vielleicht überhaupt keine guten Prediger. Aber wenn man zu ihnen geht, dann erfährt man durchgreifende Hilfe. Meine Lieben, ich wollte heute Abend mit euch einfach diesen Begriff abklopfen. Und ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, worum es geht. Ich hoffe, der rote Faden ist erkennbar geblieben die ganze Zeit. Gott hat seinem Sohn Vollmacht gegeben. Diese Vollmacht ist einzigartig, die ist auch nicht eins zu eins übernehmbar, aber große Teile dieser Vollmacht delegiert Jesus an seine Gemeinde und wir dürfen davon genießen und dürfen davon empfangen. Und wachsen in der Vollmacht heißt, dass wir stärker ergreifen, was uns anvertraut ist und dass wir mehr davon erleben, schneller erleben, tiefer erleben. Ich möchte gerne sagen, im Blick auf morgen, worin ich die entscheidende Hilfe sehe. Und da haben wir noch ganz viel vor uns. Nicht, dass wir uns noch mehr in unsere Defizite einbuddeln und eingraben, noch mehr, noch ehrlicher sehen, was uns alles fehlt. Das haben wir relativ lange geübt. Sodass wir ganz neu und tiefer begreifen, was Bevollmächtigung ist, dass der Herr hinter uns steht. Ich habe ein Bild gehört, das mich seitdem nicht wieder loslässt. Es gibt Türen, auf die gehst du zu und die öffnen sich vor dir. In Kaufhäusern oder auch in Hotels. Das ist ein technisches Modell. Das kann man irgendwie schalten. Wenn der Besucher auf die Tür zugeht, geht die Tür vor ihm auf. Und ich wünsche mir Christen, die damit rechnen, und damit nehme ich Dinge voraus von morgen, dass wenn sie auf den Plan treten, sie in Jesus sind und er in ihnen, dass die Türen sich öffnen, dass sie sagen, ich bin hier der Vertreter Gottes. Und ich muss nicht da reingraben und Tränen weinen, der Bekümmernis über all die Defizite, sondern der Herr ist mit mir und es wird passieren, wenn ich auf den Plan trete, denn ich vertrete Jesus. Von dieser Mentalität haben wir noch nicht so viel, aber Gott wird das ändern. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Wir sind noch zu einer menschlichen Zeit, es ist 9:10, also Mitternacht ist noch nicht ganz da. Wir können es uns leisten, einige Augenblicke nochmal die Botschaft nachklingen zu lassen und vielleicht sogar schon anzufangen, zu sagen, danke für die Vollmacht. Und jeder hier, der in diesem Raum ist, der Jesus kennt, ich gehe mal davon aus, dass alle in diesem Raum Jesus persönlich kennen, hat schon jetzt ein Stück der Vollmacht von Jesus. Er hat sie auch dann, wenn er erst ein Vierteljahr Christ ist. Und er sollte sie noch mehr haben, wenn er schon 3 Jahre Christ ist, oder 5 oder 10 oder 20. So gibt es Grund, jetzt schon zu danken, bevor wir auf unsere Defizite gucken. Aber wir dürfen auch sagen, Herr, öffne meine Augen, dass ich mehr sehe, was mir anvertraut ist. Und dass ich dieses Land einnehme, das mir gehört.